Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 53, Katholisch versus Evangelisch Reloaded, von Maria, Heiligen, dem Bekreuzigen und der Ehrfürchtigkeit. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Moin Knut.
Moin Malte.
Wir sind ja ein ganz profiliert evangelischer Podcast, man könnte so sagen ein lutherischer Podcast.
Und, versuchen wir jedenfalls.
Versuchen wir jedenfalls, wie das so gelingt. Und da gibt es deswegen auch häufiger mal so Rückmeldungen. Und was unterscheidet euch in Anführungsstrichen dann von anderen christlichen Konfessionen, gerade sozusagen zur römisch-katholischen Kirche? Wo sind da die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht und trotzdem gibt es immer wieder auch Mails und E-Mails, die das auch nochmal thematisieren. Und uns hat wieder eine Hörerin geschrieben und das soll heute das Thema auch nochmal sein. Wir reden heute also wieder Unterschied evangelisch-katholisch, was ist wahr, was ist Mythos? So.
Ja.
Das könnte man auch so eine lustige Serie, gewisse Fernsehserie, ne? Immer wahr oder Mythos. Aber ich erinnere mich noch daran, dass du im Nachklapp unserer ersten Folge, wo wir schon mal über die Unterschiede evangelisch-katholisch geredet haben, zu mir gesagt hast, ich bin nicht so ganz zufrieden gewesen mit der Folge.
Ich wollte nochmal aufnehmen.
Eigentlich wolltest du sie nochmal aufnehmen. Und ironischerweise ist tatsächlich eine der Folgen, die am meisten angehört wurden bei unserem Podcast. So ist es manchmal. Weißt du noch, warum du...
Nicht mehr genau. Ich habe es auch nicht geschafft, die nochmal anzuhören, um nochmal meine Unzufriedenheit genau zu wahrzunehmen. Ich glaube, es war Folgendes. Das Problem ist ja, dass man ganz viel über so Einzelvergleiche reden kann. Und die Katholiken machen das so und wir machen das so. Und der Witz ist, dass sowohl die katholische Kirche so breit gefächert ist, dass du da auch sagen kannst, naja, aber dann gibt es die machen das auch nicht oder die machen das so. Und bei uns
auch
ähnlich.
Sehr breit gefächert.
Ja, also und deswegen ist die Frage, wie sinnvoll das ist, immer an diesen Einzelbeobachtungen festzuhalten. Und ich gedacht habe, waren wir zu wenig grundsätzlich. Es gab mal einen Satz, den ich gelesen habe, den ich sehr einleuchtend fand, von einem evangelischen Theologen, der eigentlich sonst nicht so mein theologischer Held ist, Daniel Friedrich Schleiermacher.
Echt? Ist das nicht so dein?
Nee,
du hast auch so ein Bild von ihm in deinem Arbeitszimmer.
Da musst du noch mal hingucken. Das ist eigentlich ein Bild von dir, Malte.
Ich weiß nicht, ob mich das noch nicht verstört.
So gut, ich kann nicht so gut zeichnen. Nein, und der hat mal gesagt, so sinngemäß, der Unterschied ist, dass bei den Katholiken sich das Verhältnis zu Christus über das Verhältnis zur Kirche bestimmt. Ja, also, und bei den Protestanten ist es andersrum. Bei den Protestanten bestimmt das Verhältnis zu Christus dein Verhältnis zur Kirche. Und das fand ich eine sehr geistreiche Beobachtung.
Warum? Was steckt da drin?
Ja, weil ich das oft erlebt habe, dass sozusagen bei den Katholiken die Kirche, also die Kirche an sich, die katholische Kirche, eine wichtigere Rolle spielt. Also dieses, ja, ich kann ja an Gott glauben oder ich kann mit Jesus leben, ich brauche dafür die Kirche nicht. Das ist so eigentlich typisch protestantisch, würde ich sagen. Ja. Das taucht viel mehr im protestantischen Bereich auf.
Ich und mein Jesus.
Genau, während ich habe tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war jetzt sehr zugespitzt, da würden auch viele Katholiken sagen, das geht nicht. Ich habe mich mal mit einer Katholikin auseinandergesetzt über die Unterschiede und da hat sie bei ganz vielen Sachen, irgendwann hat sie das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, ja, das war auf einer katholischen Freizeit, auf der ich mitgefahren bin, hat sie gesagt, ja, sie ist sich gar nicht sicher, ob es Gott gibt. Vielleicht gibt es Gott auch gar nicht. Aber sie war überzeugte Katholikin. Und dann habe ich gesagt, aber wenn du nicht an Gott glaubst, wieso bist du denn katholisch? So. Und dann hat sie gesagt, weil ich mit der katholischen Kirche hier auf Freizeit fahre und so weiter. Ja, also das war sozusagen das Feste, zur katholischen Kirche zu gehören. Und das andere ergab sich daraus oder auch nicht, also an Gott zu glauben. Und ich habe gesagt, dann bin ich ja auch katholisch, ich fahre ja hier auch mit. Aber die Bedeutung der Organisation Kirche war da viel wichtiger, als es bei uns ist, sage ich jetzt mal so. Und sozusagen, was der Hauptpunkt ist und was der Nebenpunkt ist.
Vielleicht auch eine Sache, wenn ich da einhake,
ja.
Wo man auch vielleicht auch manches von unseren römischen Geschwistern lernen kann. Also weil bei uns das ja auch manchmal, wenn das sonst andere extrem kippt, ja auch nicht gut ist. Also Chad Bird, ein Autor, den wir Anti-Held vielleicht auch in mancher Hinsicht. Der hat ein neues Buch geschrieben und da gibt es ein Kapitel drin, das hat die Überschrift There's no such thing as a personal relationship with Jesus. Also ja. Es gibt keine persönliche Beziehung mit Jesus. In dem Sinne, das ist nur ich und mein Jesus und alle anderen Menschen sind ausgeblendet, sondern Gott stellt uns immer in Kirche, in Gemeinschaft.
Und dem würde ich auch voll zustimmen.
Genau.
Also dadurch, dass ich mit Jesus verbunden bin, bin ich in der Kirche und bin ich mit anderen verbunden. Und wenn ich mich dagegen sträube, und das meint jetzt gar nicht erstmal die Organisation, sondern die Gemeinschaft,
Ja. Dann
stimmt da was nicht. Augustin hat gesagt, das wird von den Katholiken eben gerne benutzt und das ist da, also ich würde das auch dem auch zustimmen, nur ein bisschen anders nuancieren. Man kann Gott nicht zum Vater haben, wenn man die Kirche nicht als Mutter hat. So,
ich finde es grundsätzlich einen richtigen Satz.
So, also aber an der Stelle glaube ich, gibt es durchaus doch unterschiedliche.
Weil wie auch immer sagen würden, Kirche ist jetzt nicht deckungsgleich mit
Organisation.
Mit Ortsgemeinde Neustadt und mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, sondern wir würden auch immer trennen zwischen einer konkreten Organisation, einem Kirchkörper, würden wir sagen,
und
dem, was geistlich Kirche ist. So, das ist aufeinander bezogen, aber trotzdem auch zu unterscheiden. Und da erlebe ich in Gesprächen auf der römisch-katholischen Seite, dass die Dinge mehr aneinander rücken.
Was natürlich auch daran liegt, dass die Katholiken eine weltumspannende Weltkirche haben, eine Organisation, die überall vor Ort vorhanden ist, während bei den Protestanten das aufgespalten ist in verschiedene Landeskirchen, in verschiedene Konfessionen. Aber diesen grundsätzlichen Unterschied. Und eine andere Sache noch ist, das finde ich ganz spannend, auch im Gespräch mit den Katholiken, dieses grundsätzliche Vertrauen in Kirche, was sich eben darin äußert, dass Verlautbarung, die Kirche auf Konzilien oder der Papst hat ja auch das Recht, ex cathedra unfehlbare Lehren, die Gott ihm geoffenbart hat, zu verkünden, dass das sozusagen absolut göttlichen Rang hat und man das auch nicht mehr in Frage stellen kann. Und dass diese Katholiken sind da zum Teil sehr kreativ, dass sie nämlich im Nachhinein Sachen uminterpretieren können, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt hier missverständlich. Das gibt es auch, aber es gibt eben nicht, dass man im Nachhinein sagt, okay, hier hat dieses Konzil geirrt und das war Quatsch und das nehmen wir jetzt zurück. Und das ist bei den Protestanten prinzipiell möglich, dass man sagt, okay, hier hat die Kirche versagt, während man bei den Katholiken sozusagen da eben kreativ das in eine andere Richtung lenken muss. Könnte ich jetzt auch Beispiele nennen, aber haben ja hier noch konkrete Fragen.
Genau. Das war ein Grundsatz von Luther, zu sagen, die Kirche kann irren. Also Konzilien können irren, war sein Satz. Kirche kann auch Fehler machen. Und das ist eine Sache, die man einfach unterschiedlich sieht.
Genau, und auch wenn wir hier uns immer sagen, was sagt Luther dazu, dann sagen wir das, weil wir glauben, dass er gute Einsichten hatte und so weiter, aber es gibt auch viele Sachen, wo wir ganz bewusst nicht auf ihn rekurrieren und sagen, da war nicht so gut. Also genau dieses, wir haben hier einen Menschen oder eine menschliche Organisation und die macht das alles richtig und darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Nee, es muss immer alles in der Bibel geprüft werden und grundsätzlich ist alles. Also da bin ich auch ganz froh, dass ich evangelisch bin, weil das macht es auch leichter, dass man sagen kann, das war hier Quatsch.
So. Man muss sozusagen nicht immer die Kirche beschützen.
Ja.
Also wenn Menschen Verletzungen durch Kirche erlebt haben, kann man sagen,
ja.
Ich bin da ganz bei dir und ich muss die Kirche nicht verteidigen.
Ja.
So, ich glaube.
Aber du hast noch Einzelfragen aus der Mail.
In der Spur könnten wir uns total verlieren.
Genau.
Ich möchte einmal die E-Mail vorlesen.
Ja.
Und die finde ich nämlich eigentlich ziemlich spannend, weil ich glaube, sie so typisch ist für das, was viele über evangelisch und katholisch denken. Ich lese mal vor. Ich frage mich, weshalb es bei den Evangelischen keine Heiligen gibt. Marienverehrung und Gebet an Heilige oder Maria. Weshalb sich Protestanten nicht bekreuzigen und es so wenig Ehrfürchtigkeit im Gottesdienst gibt. Also keine so rituellen Handlungen und Verehrungen für die Schrift, Verbeugen, Knickse beim Eintreten in die Kirche und so weiter. Ich würde mich freuen, was darüber zu erfahren, wie zum Beispiel Luther mit diesen Themen umgegangen ist. Und ich fand das deshalb so spannend und wollte daraus gerne mal eine Folge machen, weil sich hier so viele richtige Beobachtungen mit so Halbwahrheiten und manchen
mischen.
genau, mischen. Und ich, und das ist so meine Wahrnehmung ganz häufig bei dem Thema. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend, so diese einzelnen Aspekte, die die Hörerin hier angesprochen hat, mal durchzugehen. Weil wir hatten das ja auch schon mal bei einem anderen Thema, so ähnlich bei der Beichte. Ne? Also es gibt ja auch ganz häufig, dass die landläufige Meinung, Katholiken gehen zur Beichte. Bei den Evangelischen gibt es keine Beichte.
Ja, genau.
Was einfach
Quatsch ist.
Einfach Quatsch ist.
Also
zumindest für unsere.
Also genau, also von der, die Frage ist immer, wie das in den Gemeinden umgesetzt wird. Genau. Und da muss man natürlich sagen, dass das sozusagen bei den Katholiken verbreiteter ist als bei vielen Protestanten. Aber das ist der Hauptgrund dafür ist, und das werden wir vielleicht auch bei anderen Sachen hier sehen, ist zum Teil auch, dass die Protestanten bewusst, um sich abzusetzen, gewisse Sachen weggelassen haben, die aber eigentlich urevangelisch sind. Also Luther war ein großer Freund der Beichte und fand das ganz wichtig und das kommt im kleinen Katechismus vor und so weiter. Also das ist jetzt nicht unevangelisch, zur Beichte zu gehen oder die Beichte zu haben. Im Gegenteil, in der Praxis hat sich das zum Teil verflüchtigt und das ist ein Verlust, sag ich mal so. Den Zwang zur Beichte gibt es in dem Sinne nicht. Und das finde ich auch wieder gut.
Und das kann man fast bei allen diesen Themen sagen. Dass man sagt, da ist eigentlich was, ein guter Schatz drin, den auch wir in unserer evangelisch-lutherischen Tradition eigentlich weiter haben.
Ja.
Denn es gibt, glaube ich, mal einen Buchtitel, ich weiß gerade nicht, wer es geschrieben hat, das fand ich einen ganz guten Titel, über Martin Luther, die konservative Reformation. Weil Luthers Grundsatz eigentlich war zu sagen, da wo es Missstände gibt, wo Sachen gegen das Evangelium laufen, da müssen wir die Sachen ändern.
Ja.
Aber alle anderen Dinge können wir da auch eigentlich so lassen, wie die christliche Tradition sie hervorgebracht hat. Also wir müssen nicht, während es gab einen Flügel in der Reformation, die gesagt hat, wir dürfen Christ sein und Kirche nur so leben, wie es in der Bibel steht. Und alles, was nicht explizit in der Bibel steht, sollten wir auch gar nicht tun.
Ja.
Und da waren die Wittenberger eigentlich immer eher zurückhaltender, ich sag mal konservativer und sagten, wir können auch viele kirchliche Traditionen, Eigenheiten, was ich, Feiertage, pipapo, gerne beibehalten, solange es dem Evangelium nicht entgegensteht.
Genau, so. Genau.
Und vielleicht von dem Grundsatz her können wir ja mal auf die, die einzelnen Aspekte mal so gucken und mal schauen, wie lange wir bei denen verweilen wollen.
Ja.
Das Erste, was die Hörerin hier anspricht, sind die Heiligen. Also warum gibt es eigentlich bei uns keine Heiligen? Knut.
Ja, das ist ja Quatsch. Es gibt ja bei uns Heilige. Also jeder Christ ist heilig, würde ich von der Bibel her sagen. Erster Petrusbrief. Was es bei uns nicht gibt, ist, dass in der katholischen Kirche eben manchmal ausdrücklich einige Personen heilig gesprochen werden und die sozusagen so hervorgehoben werden. Die sind heilig, von denen wissen wir es ganz sicher, die anderen nicht. Sondern ich würde sagen, diese Zweiteilung gibt es bei uns nicht, sondern bei uns sind durch Jesus alle heilig. Wir sagen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und
Gemeinschaft der Heiligen.
Wer ist das? Mhm. Die Gemeinschaft der Heiligen. So. Dass die Kirche jetzt bestimmt, okay, wer ist es denn nun und wer ist es nicht? Was die Katholiken haben da noch mehrere Sachen, ne? Du kannst heilig gesprochen selig werden vorher. Und du kannst noch selig gesprochen werden.
Aber erst selig, dann heilig.
Erst selig. Also selig ist das eine und das andere ist selig. Das haben wir in dieser Form nicht, dass die Kirche sich hinstellt und so ein Ranking einführt, sondern bei uns ist jeder, der zu Jesus gehört, automatisch ein Heiliger.
Genau, das finde ich
auch ganz du, lieber Hörer, liebe Hörerin.
Das finde ich so super in der Bibel, wenn zum Beispiel im ersten Korintherbrief Paulus anfängt, die Gemeinde anzuschreiben als die Heiligen in Korinth.
Ja, gerade die Korinther.
Wo man,
man guckt in die Gemeinde und denkt, Junge, was ist da los?
Treffen sich nur noch gegenseitig vor Gericht. Der eine hat eine Affäre mit der Frau seines Vaters, erscheint besoffen beim Abendmahl.
Gehen ins Bordell, gehen ins weil Bordell. Sie sagen, ist sowieso egal.
Ihr seid die Heiligen. So.
Ja.
So. Und es gab ja so eine Vorstellung, gerade die im Mittelalter relativ stark war, dass sozusagen die Heiligen, die leben sündlos, so ein bisschen so ähnlich wie Jesus in Anführungsstrichen, obwohl da gibt es im Detail Unterschiede. Und dann haben die sozusagen gute Werke übrig.
Ja.
Und dann kann die Kirche.
Die haben mehr Gutes als Böses getan und dann können deren Positivpunkte verteilt werden.
Genau, auf uns andere.
Ja.
So, und das. Ich sage mal so, das finden wir biblisch gesehen Quatsch, wir Evangelischen.
Ja.
So, und ich glaube auch mit gutem Recht. Was es vielleicht aber dennoch gibt, ist sowas wie Vorbilder im Glauben. Und, und wir haben ja auch in unserer evangelischen Tradition, wir haben ja, es gibt vielleicht auch einen anderen Sprachgebrauch von heilig dann. Also es gibt auf der einen Seite ist jeder heilig, im bestimmten Sinne. Mhm. Und trotzdem haben wir ja auch unsere Kirchennamen nicht geändert. Fand ich mal ganz interessant. Also es gibt in Hamburg immer noch es gibt St. Petri, St. Michaelis, also man kann immer noch vom heiligen Petrus oder vom heiligen Apostel Paulus sprechen, ohne im Wissen, also dass der irgendwie schon ein besonderer Mann war, auch ein Vorbild, ohne jetzt damit zu meinen, er war sündlos und kann uns deswegen was von seiner Gnade abgeben. Das meinen wir damit eben nicht, sondern wir meinen was im Sinne von, er ist auch ein Vorbild. Und ich möchte mal was vorlesen aus dem Augsburger Bekenntnis, dass das vielleicht ganz gut so auf den Punkt bringt, ja, was wir so mit Heiligen meinen, weil ja häufig der Vorwurf im Raum steht, vielleicht auch von altgläubiger Seite, also von römisch-katholischer Seite, ihr habt ja gar keine Heiligen. Und dann antwortet Philipp Melanchthon, der Autor, darauf, vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, an jeder in seinem Beruf. So, das fände ich eigentlich ganz, ganz nüchtern. Also, so, also wenn du, ich sag mal ganz praktisch, wenn man irgendwie in einem bestimmten Beruf ist und da gibt es ja, also bei uns beiden, also es gibt ja Pastorenvorbilder.
Ja.
So, die auf ihre Weise für mich sozusagen in dem Sinne ein Heiliger sind, dass ich sage, ich lerne was von denen, ich kann mich an denen orientieren und das ist eine gute Sache.
Und die beeindrucken mich auch durch ihre Persönlichkeit, ja, und so. Was mir manchmal auffällt, dass es auch im evangelischen Bereich so diese Sehnsucht nach den perfekten christlichen Vorbildern gibt. Oh, also man hat irgendwelche Leute, die am Vorbild sind und dann kommt raus, dass da doch die und die und die Sache auch nicht so toll war. Und das führt dann entweder zur völligen Ausblendung und man sagt, nein, das kann nicht sein. Also der durch den es so viel Segen passiert, der kann nicht die und die schlechten Sachen auch noch gemacht haben oder die und die schlechte Eigenschaft. Das ist das eine. Oder dass man sozusagen dann diese Person total in die Tonne kloppt und sagt, na gut, dann ist er doch kein Vorbild. Und das ist halt Quatsch. Ich glaube, dass jeder, also unser Beispiel ist hier Luther, aber man könnte ja auch andere, dass jeder, auch jeder, jedes Vorbild von mir, von dem ich was lernen möchte, den ich bewundere, wo ich mir was abschneiden möchte, ein Sünder war, der nur durch die Gnade Gottes ein Heiliger wurde. Und zwar nicht, ja, die ersten 15 Jahre seines Lebens und ab dann lief alles. Mhm. So, also da scheint auch im evangelischen Bereich durch dieses Bedürfnis nach diesen perfekten Leuten zu sein, die vielleicht, wenn ich schon nicht perfekt bin, gab es doch bei uns Leute, was weiß ich, Bonhoeffer, Albert Schweitzer oder kannst ja alle möglichen, je nachdem, wie du theologisch so drauf bist, hast du dann deine Leute, wo du sagst, aber der hat alles richtig gemacht und entweder blende ich negative Sachen so lange aus, wie es geht, oder wenn ich dann merke, nee, da war doch Mist, dann ist er auch kein Vorbild mehr. Nee, ich glaube, alle unsere Vorbilder sind auch Sünder, genau wie du und ich. Und das Vorbildmäßig ist, also wenn Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild, dann glaube ich, meinte auch, nehmt mich zum Vorbild, wie Gott durch mich und an mir wirkt. Mhm. An mir als dem, der ich der erste aller Sünder bin. So.
Ja. Ja, genau, schreibt Melanchthon ja auch, ne? Damit wir.
Und das ist das Ermutigende auch.
Genau, damit wir sehen, wie ihnen Gnade wieder, dass ihnen Gnade widerfahren ist. Also, das bedeutet ja auch, dass sie Gnade brauchen.
Ja.
Dass Heilige auch Gnade brauchen. So. Von daher feiere ich sogar tatsächlich ganz gerne, wir haben ja auch vor einem halben Jahr drüber geredet, alle Heiligen.
Ja.
Also ich kann auch mit dem Tag was anfangen.
Ja.
Also, weil das was Tolles ist, über auch verborgene Heilige nachzudenken und so. Also, und das kann man auch evangelisch gut tun. Es hat nur eine andere Spitze und einen anderen Schliff. Und ich glaube sogar eher eine biblischere Spitze als das auf der römischen Seite.
So. Weil auch in unseren heiligen Gedenken, wenn du das so nennen möchtest, sozusagen der Held Jesus ist.
Genau.
Der durch Menschen wirkt und an Menschen wirkt mit ihren Schwächen und so weiter. Also der ist sozusagen der heimliche Held aller Heiligenverehrung.
Jesus, der Held der Heiligen.
Ja.
Das finde ich einen guten Predigtitel vielleicht irgendwann.
Alles klar.
Glaube ich vielleicht. Kommen wir zum nächsten. Marienverehrung. Also genau, wir waren im Urlaub war ich mit meiner Frau mal in Italien. Es war im August und wir haben am 15. August einen Ausflug gemacht und wir haben uns schon gewundert, warum alles so leer ist. Und dann standen wir überall vor verschlossenen Türen und wir haben es nicht verstanden. Weil ich wusste es nicht, am 15. August ist Maria Himmelfahrt. Und das kennt man so als Norddeutscher, gemeiner Norddeutscher, der so,
hä?
Ich weiß nicht, ob wir mal drüber reden, was das eigentlich ist. Also was ist das mit Maria? So, und das ist ja schon eine ganz spannende Geschichte, warum Maria Himmelfahrt. Das ist ja logisch, dass Maria in einem bestimmten Glaubenssystem ist es logisch, dass Maria natürlich in den Himmel aufgefahren
ist. Ja, das muss man erklären. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum das logisch oder zwingend ist oder
nee.
So. Nee, erzähl mal. Das andere, das mit der unbefleckten Empfängnis schon eher, da kannst du ja auch noch was zu erzählen, aber die Himmelfahrt war mir noch nie.
Es ist, weil die Himmelfahrt Mariens ist eine logische Konsequenz der unbefleckten Empfängnis. Also die, Die unbefleckte Empfängnis, das ist so ein Wort, das häufig kommt, heißt nicht, dass Maria als Jungfrau Jesus bekommen hat.
Nee, genau. Das glauben ja wir auch.
Das glauben sozusagen sowieso alle Christen, das macht ein Christ mit. Also das ist sozusagen ein Glaubensbekenntnis für alle Christen drin. Die unbefleckte Empfängnis bezieht sich auf die Geburt von Maria selbst, also als Maria selber quasi zur Welt kam.
Ja.
Nämlich durch ihre Mutter, die Anna. Und die Idee hinter dieser Formulierung unbefleckte Empfängnis ist, dass Maria sozusagen bei ihrer Geburt von der Erbsünde verschont wurde, sag ich mal.
Ja.
Also weil, das glauben wir in gewisser Hinsicht auch, dass jeder Mensch Sünder ist, wenn er auf die Welt kommt.
Ja.
So, und das heißt, ich sag mal so, der alte Adam, die alte Eva schlummert in jedem von uns und freut sich darauf, groß zu werden. So. Und die Idee ist, bei Maria war das nicht so. Das heißt, Maria hat sozusagen keine Erbsünde. Maria hat aber auch in ihrem Leben nie gesündigt.
Ja.
So, und nun ist es biblisch aber so, dass, wir lesen das ja im Römerbrief, der Sünde sollte ist der Tod. Das heißt, der Tod kommt durch die Sünde in der Welt. Das heißt, jeder Mensch stirbt, weil entweder sündigt er, weil er sündigt, oder wenn er ein Heiliger ist, wie die meisten Heiligen auf der Welt, müssen sie trotzdem sterben, weil sie zumindest noch die Erbsünde in sich haben.
Okay.
Wenn nun aber du...
Wir eine zweite Person haben, die nie gesündigt hat, außer Jesus, nämlich Maria, muss sie auch nicht sterben.
Genau.
Mir war nicht klar, dass die Sündlosigkeit Marias sich bis ans Ende ihres Lebens durchzieht. Eigentlich reicht es ja von der Logik, also ich glaube auch, dass es nicht nötig ist, aber von der Logik reicht es ja, dass Maria bis zur Geburt Jesu sündlos ist. Damit Jesus auch in einem damit Jesus sündlos ist, muss er auch in einem sündlosen Körper empfangen und geboren werden. Ja, diese innere Logik kann ich nachvollziehen, ohne ihr zuzustimmen. Aber danach dürfte, wenn sozusagen das, es geht ja darum, dass Jesus absolut sündlos sein darf. Aber wenn das passiert ist, danach dürfte Maria ja sündigen und zum Beispiel ihrem Sohn auf die Nerven gehen bei irgendwelchen Hochzeitsfeiern.
Aber das passiert nicht in der Bibel, oder?
Ich finde schon. Ich würde kein Problem darin sehen, selbst wenn man dieser Logik folgt. Also das halte ich auch für Quatsch, aber okay, kann ich verstehen, warum man das denkt. Selbst dann könnte man noch sagen, okay, aber hier hat Maria Unglaube gezeigt oder was weiß ich und deswegen sagt Jesus, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen und so weiter. Also ist es nötig, dass Maria weiterhin, eigentlich ja nicht, aber okay, das war mir gar nicht klar. Sie muss, also Maria ist neben Jesus der zweite sündlose Mensch auf der Welt.
Verstanden.
Okay.
Und deswegen ist es auch eine gewisse Konsequenz, das sind ja die beiden großen, Dogmen der römisch-katholischen Kirche in den letzten Jahrhunderten, einmal sozusagen die unbefleckte Empfängnis Mariens und dann die Himmelfahrt. Und die folgen halt aufeinander, weil sie eine gewisse Konsequenz haben. Aber wenn man ehrlich ist, selbst die Katholiken im Mittelalter waren sich da nicht so ganz sicher. Selbst jemand wie Thomas von Aquin und andere. Also
das ist interessant, dass du hast darauf hingewiesen, dass das sehr späte Dogmen sind.
Also die Marienfahrt ist, glaube ich, 1950, also ich glaube relativ
spät. Also diese, wenn wir darüber reden, dass der Papst von der Kanzel neue Dogmen verkündigen kann, das ist eines der letzten Male, wo er da Gebrauch von gemacht hat.
Also überhaupt kommt das nur sehr selten vor.
Man geht da ja auch ein Risiko ein. Ja. Aber es ist schon interessant, das sind zwei Dogmen der Neuzeit.
Ja.
Ja. Das haben wir so nicht.
Und gibt es ja so ein bisschen die Tendenz, also was du gut findest, finde ich blöd so zwischen Menschen, ne? Also so profiliert man sich.
Genau.
Also euch ist Maria ganz wichtig, deswegen finden wir jetzt als Protestanten Maria doof.
Ja.
So, also und das ist ja
suchen all die Stellen raus, wo sie, wie ich eben, ne, wo sie daneben haut und wo Jesus sagt, nee, so nicht, Mama.
Und es führt dann manchmal blöderweise dazu, dass man die andere Seite dazu zwingt, sozusagen Maria noch mehr zu idealisieren. Ja. Weil ich würde schon sagen, ein Grund für die besonders ausgeprägte Marienfrömmigkeit ist teilweise auch ein antievangelischer Reflex, zu sagen, dann erst recht.
Ja.
Also dass sich die Gegensätze auch nochmal verstärkt haben über die Jahrhunderte.
Ja.
Das ist leider so. Also,
ja. Ja.
Und das ist vielleicht auch eine Chance von Ökumene zu sagen, naja, vielleicht müssen wir... Also vielleicht können wir Evangelischen ja auch entdecken, was können wir denn von Maria lernen? Was können wir denn Positives über Maria sagen? Was vielleicht?
Also wir hatten das vorhin ja mit der Heiligenverehrung. Natürlich ist Maria ein mega Vorbild. Also wie dieses junge Mädchen sich Gott zur Verfügung stellt, als der Engel zu ihr kommt und ihr etwas Schreckliches erzählt, nämlich, dass sie schwanger wird, obwohl sie nicht verheiratet ist. Ja, was in der damaligen Kultur absolute soziale Ausgrenzung bedeutete.
Ja.
Ja, also und was soll Josef denken? Ja, vielleicht haut der ab, weil er denkt, sie ist fremdgegangen. Also die waren ja verlobt immerhin. Also das ist ja keine schöne Nachricht in dem Sinne. Und Maria sagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also der Mut von Maria, sich Gott an der Stelle zur Verfügung zu stellen, das ist doch total bewundernswert. Ja, also ich finde, Maria ist ein super Beispiel, ein super Vorbild dafür, wie man Glauben leben soll. Also ich kann mir Maria angucken und kann mir da ganz, also da gibt's ganz viel, wo ich denke, oh, da kann ich viel von lernen und das würde ich mir gerne abschneiden und so.
Sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen.
Ja.
Also, was der Engel zu ihr sagte, das finde ich so ein tolles Bild über, wie gehe ich mit ich selber, mit der Bibel um. Ne? Also dieses sozusagen das, was Gott mir sagt, in meinem Herzen zu bewegen, finde ich klasse. Ja. Also ich finde, genau. Und das ist vielleicht auch eine Chance für uns, die Sachen auch zu entdecken. Aus so und wir müssen uns sozusagen nicht da abgrenzen. Und Kosten von Maria, ja, so sage ich mal.
Richtig, genau.
Weil die Zeit uns ein bisschen davonläuft, dachte ich, vielleicht bringen wir mal, wir haben nämlich nur so 5
Minuten. Also vielleicht noch ganz kurz, es gibt auch bei Luther ja Text über Maria, wo er das genauso macht. Also der ist noch nicht in diesem Abgrenzungsdings, aber es gibt von Luther zum Beispiel eine Auslegung des Magnificat, also des Lobgesangs der Maria, wo man deutlich merkt, wie viel Ehrfurcht und Liebe und wie sehr sie ihn beeindruckt. So, ja.
Ich springe mal zum Ende so ein bisschen.
Ja.
Thema so, warum bekreuzigen sich Evangelische nicht? Warum gibt es bei euch keine Ehrfürchtigkeit im Gottesdienst? Und da würde ich auch sagen, so halb wahr, halb Mythos, so, da mischen sich die Dinge. Einfach, glaube ich, weil das auf evangelischer Seite sehr unterschiedlich gemacht wird. Und der Unterschied zur römisch-katholischen Seite ist, so würde ich es wahrnehmen, dass in der römisch-katholischen Kirche gerade in diesen äußeren Riten eine höhere Tendenz zur Verbindlichkeit besteht, sag ich mal so. Also zu einer guten katholischen Erziehung gehört auch, dass du lernst, wie du dich bekreuzigst, und das machst du jetzt bitte auch. Ja. So. Also das so. Ich lebe das ja auch in der Fastenzeit. Natürlich fastet man. Also gibt es eine höhere Verbindlichkeit in diesen Dingen. Und ich würde sagen, die Wittenberger Reformatoren hatten da eine große Freiheit zu sagen, wo diese Dinge dir helfen, mach sie doch.
Ja.
Mach sie gerne auch ganz entschieden, nur du hast eine Freiheit drin. Und so versuche ich das selber auch als Pastor zu machen.
Ja.
Und man kann das gut, finde ich, an diesem Thema Bekreuzigen machen. Ich bin ein großer Fan tatsächlich von. Und ich bringe das auch Leuten bei, warum. Also erstens empfiehlt Luther es selber, also es ist gar nicht unevangelisch. Luther sagt vor seinem Morgensegen und dem Abendsegen, also bekreuzige dich erst und dann bete das folgende Gebet.
Ja, genau. Also er sagt das ein bisschen anders, ne? Mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes.
Genau.
Also es ist das gemeint, aber ich finde, also für uns ist das so ein feststehender Ausdruck. Wie sagt er das?
Ich weiß nicht, segne dich mit dem Zeichen.
Nee. Segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes oder irgendwie so.
Ich weiß gerade auch nicht, was
genau.
Und er empfiehlt das und ich finde das eine tolle Sache, weil, also was bedeutet das denn? Im Grunde ist es eine kleine Taufeerinnerung.
Genau, es ist eine Erinnerung, die mir hilft, mich daran zu erinnern, dass das Kreuz Jesu über meinem Leben steht.
Wenn ich das Kreuz schlage, dann tue ich das hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ja.
Das heißt, und das, die einzige Stelle in der Bibel, wo das auftaucht, ist der Missionsbefehl.
Mhm.
Und also da, wo Jesus sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn ich sage, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und das Kreuz dazu schlage, erinnere ich mich daran, ich bin getauft. Das heißt, ich sage mir, ich gehöre zu Jesus Christus. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen und alles so weitere. Und für mich ist das quasi eine äußere Form, in gewisser Hinsicht mir das nochmal selber zuzusprechen, mir so zu vergegenwärtigen, so wie Luther irgendwie sich hingeritzt hat, ich bin getauft. So ist was Bekreuzigen eine kleine Erinnerung daran. Und ich finde das toll, das zu machen. Und da ermutige ich Menschen auch zu. Aber ich würde immer sagen, wenn das nichts für dich ist, dann hast du auch keinen geistlichen Schaden, wenn du es bleiben lässt. Also du bist dadurch kein schlechterer Christ oder irgendwas. Es ist im Grunde eine Hilfestellung, die dir helfen kann. Und wenn sie nichts für dich ist, meine Güte, dann verlierst du auch nichts dadurch, wenn du es bleiben lässt.
Und da, finde ich, kann man zum Beispiel von den Katholiken lernen. Es gibt andere Leute, die lernen von den Charismatikern, dass man beim Segen die Handfläche nach außen macht oder was weiß
ich. Ja, mache ich inzwischen auch.
So wie ich gelernt habe, also die Hände zu falten beim Beten, das mache ich jetzt meistens, aber ich lege sie mindestens zusammen und die Augen zuschließen. Dadurch wird das Gebet nicht powervoller oder was weiß ich. Aber ich kann mich halt besser konzentrieren.
Ja,
das ist für mich also es gibt körperliche Hilfen, um sozusagen geistliche Sachen, um sich darauf zu konzentrieren oder sich an Sachen zu erinnern oder zur Ruhe zu kommen und so weiter. Und das darf man als Evangelischer gerne übernehmen. Und vielleicht ist noch ein Unterschied, dass bei den Katholiken da sozusagen auch mehr Wert drauf gelegt wird, das gleich zu vermitteln, während wir jetzt sagen, ja, hier guckst du an, wenn es was für dich ist. Also vielleicht
da kann man auch was von
könnte man auch mehr sagen, ja, es wäre vielleicht auch gut, wenn wir auch mehr diese Hilfen vermitteln und sagen, hier, das gibt es, das gibt es, das gibt es. Aber ich würde eben auch sagen, es ist nicht der Unterschied, die dürfen das oder die müssen das und wir dürfen das nicht.
Nee. So. Und das erlebe ich sozusagen auch beim Thema Ehrfürchtigkeit im Gottesdienst. So, also ich bin da selber, ich glaube, da bin ich auch der Typ, ein Fan davon, viele Dinge sozusagen so zu machen, wie sie sich in der christlichen Tradition entwickelt haben. Aber es ist immer die Frage, also was transportiere ich damit? Und ich habe das zum Beispiel, ich finde es ganz spannend, ich habe das letztens mal gehört und nochmal drüber nachgedacht. Also halte ich eigentlich Elemente beim Abendmahl hoch zum Beispiel? Also ich mache das ganz gerne, eigentlich auch bei den Einsetzungsworten. Erstens, damit die Gemeinde das sieht, so ganz plastisch. Und auch für mich auch eine Ehrfurcht, wenn ich denke, Jesus Christus ist da, ich verneige mich vor Jesus, finde ich erstmal eine, also der Gott, vor dem ich mich jetzt verneige, wird gleich mir dienen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Mhm. Und dann habe ich gelesen, in der Zeit von den Reformatoren gab es die Vorstellung allerdings, dass mit diesem Hochheben der Elemente, die Elevation nennt man das, der Gedanke transportiert wird, dass Jesus jetzt nochmal geopfert wird. Das heißt, ich bringe jetzt nochmal wie ein Opfer sozusagen Jesus Gott da. Das heißt, ich muss jetzt durch das Abendmahl Gott nochmal versöhnen, überspitze ich jetzt mal. Und deswegen haben viele Reformatoren gesagt, nee, wir halten auf gar keinen Fall die Elemente hoch, weil die Leute denken, aha, es geht wieder darum. Und trotzdem würde ich sagen, ich kann es heute machen, weil in meiner Gemeinde niemand dieses Missverständnis hätte. Ja. Das heißt, auch der Kontext und was Leute gerade denken, prägt mit, wie frei oder unfrei ich mit solchen Dingen umgehe. Also vielleicht gibt's so ähnliche Themen ähnlich. Also wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel, wenn ich am Anfang in meinem Gottesdienst die Hände zu heben beim Singen, dann denken alle, ich bin Charismatiker und teile vielleicht auch andere. Und bestimmte Dinge sind ja ein Code für andere Sachen.
Ja.
Und das ist ja heute immer noch so. Und da eine gewisse Sensibilität zu haben, ist ja sinnvoll. Aber wenn der Kontext sich ändert, darf man halt auch mal neu drüber nachdenken, ob man eine Freiheit hat, bestimmte Dinge zu machen. Weil das Hochhalten der Elemente beim Abendmahl ist ja an sich weder richtig noch falsch. Es kann halt Sachen unterstützen oder nicht unterstützen. Ja.
Also mit der Ehrfürchtigkeit würde ich vielleicht nochmal sagen, ich glaube, dass es auch historisch in der katholischen Kirche eine größere Betonung dafür gab, die Sachen richtig und der Würdigkeit entsprechend zu machen, während es in der evangelischen Kirche dann bei Luther eine größere Betonung gab, dass die Leute das auch verstehen und dass man das denen nahe bringt. Also zum Beispiel, das ist ja, die katholischen Gottesdienste wurden ja irre lange noch auf Latein gefeiert, Also, weil das halt so gehörte und damit die Würdigkeit Gottes ausgedrückt wurde, während Luther gesagt hat, nee, also hier die Bibel muss man übersetzt werden, die Leute müssen es verstehen. Und wenn du heute so einen ganz flapsigen Gottesdienst hast, wo jemand, was weiß ich, aus der Volksbibel vorliest und so, dann ist das sozusagen in dieser Traditionsspur möglichst den Leuten nahe zu kommen. Und das ist sozusagen ein bisschen in dieser protestantischen Tradition, dem Volk aufs Maul schauen und so weiter. Und da gibt es auch Gottesdienste, die auch mir zu flapsig sind. Ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr 15. kein Kommentar. Also so, dass ich, oder in der Kleidung, ja, also dass Luther gesagt hat, er geht in seine Alltagskleidung auf die Kanzel und so. Also da gab es, und ich glaube, das hat vielleicht ein gewisses Erbe sozusagen, dass du in den protestantischen Kirchen eher darauf triffst, dass es lockerer ist, dass es den Leuten möglichst nahe gebracht wird, dass, wie wir das mal in einer Folge besprochen haben, auch inhaltlich was abgeschliffen wird und so weiter. Aber es ist nicht Grund, es gibt auch lockere katholische Gottesdienste und es gibt auch lutherische Kirchen, wo die lutherische Messe gefeiert wird und so. Aber so in der Breite, wenn man sagt, na, in der Breite nehme ich doch was wahr, dass es da unterschiedliche Prägungen gibt. Ich glaube, das kommt von dieser Ursprungssache her. Diesen Ursprungsprioritäten, sag ich mal so.
Wir haben schon überzogen, Knut.
Ja, ich bin ruhig. Tschüss, liebe Hörer, schön, dass ihr da wart. Ja,
schön, dass ihr
Schaltet
da wart.
Wieder ein, schreibt uns Mails.
Schreibt uns Mails unter tischgespräche@gmx.net oder folgt uns auf Facebook und Twitter und schreibt uns da was. Genau, wir freuen uns, von euch zu hören und hoffen, dass ihr heute was mitnehmen konntet. In dem Sinne, euch eine schöne Woche noch und bis in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss.